Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und BrotPro.
Ja, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen. Und wir haben einen weiteren Brot-Talk von dem, Moment, in die Richtung muss ich zeigen, von BrotPro, dem Fachmagazin, und vom Deutschen Brotinstitut. Ich darf die beiden Herren mal kurz vorstellen. Zu meiner Linken, von euch links, das ist alles total schwierig hier mit Internet, ist der Sebastian Marquardt, Chefredakteur vom Brotmagazin und auch von BrotPro. Mein Name ist Bernd Kütscher, ich sitze hier in Weinheim, leite die Akademie des Bäckerhandwerks, das Deutsche Brotinstitut. Und weil man bei Online-Formaten sehr schnell von Herr Marquardt und Herr Kütscher aufs Du übergeht, sage ich mal, das gilt auch. Das ist Sebastian, ich bin Bernd, und im Hintergrund gibt's noch die Edda Klepp. Die Edda kümmert sich heute um die Technik. Und wir haben einen spannenden Gast. Und bevor wir den einblenden, gilt auch hier wieder die Regel. Das Ganze findet interaktiv statt. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, euch mit euren Fragen hier einzubringen. Stellt die einfach bei Facebook unten in die Kommentarspalte. Da finden wir die und blenden die spannendsten Fragen dann hinterher ein. Lieber Sebastian, wen hast du denn heute zu bieten als Talkgast?
Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, Bernd. Ich muss zu dieser Seite gucken. Ist alles spiegelverkehrt. tatsächlich ein spannender Gast. Wir haben sie schon angekündigt. Insofern keine Riesenüberraschung. Aber unser Thema ist ja die Zukunft des Handwerks. Und dafür haben wir einen passenden Gast mit Sophie Henkel aus Düsseldorf.
Moin, Sophie. Ja, hallo zusammen.
Hallo. Da ist sie schon, liebe Sophie. Strahlt wie immer.
Klar.
Die rheinische Fröhlichkeit strahlt durch die Kamera, ja.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Wir fangen wie immer mit so einer Quickfragerunde an, in der wir einmal ganz kurz wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wie alt bist du?
Ich bin 24.
Welche Ausbildung N hast du abgeschlossen?
Ich habe einen Bachelor of Science im Bereich International Business gemacht. Ich bin Bäckergesellin, bin ja gerade dabei, meine Masterthese fertig zu schreiben und werde Ende des Jahres dann meinen Meisterbrief erwerben.
Ach, das wäre die nächste Frage gewesen. Wann ist der Meister, wann ist der Meister geplant?
Wunderbar. Im Oktober, ja.
Und wann ist die Übernahme der Bäckerei deiner Eltern geplant?
Also so ein konkretes Datum gibt es da nicht. Aber da mein Vater ja schon schnell weg ist, ist das gerade ein fließender Übergang.
Verstehe. Ja, damit geht's dann los mit unserem neuen Brot-Talk. Bernd, vielleicht fängst du mal an mit den Fragen.
Gerne. Also den Vater, den müsste man fast mit vorstellen, wenn es denn nicht jemand wäre, den man schon sehr, sehr gut kennt. Josef Hinkel, Kultbäcker, aktueller Bäcker des Jahres und große Fußstapfen, sage ich mal. Und wie schon gesagt, also wenn ihr Fragen habt im Publikum, stellt die bitte jetzt gerne schon unten in den Chats, in die Kommentarfunktion bei Facebook, da finden wir das. Und meine Fragen beginnen im Grunde mit der Ausbildungsbreite. Liebe Sophie, du hast ja das Handwerk ganz bewusst auch gleich mit dem Studium verbunden, Betriebswirtschaft. Welche neuen Aspekte passen da gut zusammen? Und wo würdest du sagen, müsste das Handwerk sogar noch betriebswirtschaftlicher werden in der Grundausbildung?
Also ich habe es ja andersrum gemacht als klassischerweise. Normalerweise ist ja immer erst die Lehre, dann das Studium. Das war dann schon, ich muss sagen, wirklich spannend, dann nochmal als studiert dann zurück in die Ausbildung zu gehen und natürlich auch die klassischen Azubi-Arbeiten zu machen. Finde ich auch super wichtig, hat auch Spaß gemacht. Aber man merkt eben, dass in der Berufsschule geht das natürlich nicht so in die Tiefe. Gut, aber das wird im Meister dann ja auch noch vertieft. Aber ich finde einfach diese ganzen neuartigen Konzepte, zum Beispiel von Führung, von Betriebswirtschaft, so alles, was quasi in den 80er Jahren entwickelt wurde und irgendwie auch noch weiter mitgenommen wird, aber gar nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt, weil ja auch die Digitalisierung nicht vom Bäckerhandwerk Halt macht. Also da sind auf jeden Fall super viele spannende Sachen, gerade was die Digitalisierung und IT angeht, wo ich selber sagen würde, gut, ich meine, ich gehöre ja auch mehr oder weniger zu den Digital Natives, ich kriege das schon hin mit dem ganzen digitalen Spaß, aber so in der Tiefe, das ist auf jeden Fall was ich glaube, viel Zukunft hat und viel Potenzial hat, auch Betriebe da einfach für die Zukunft frisch zu machen.
Ich frage mal umgekehrt, muss man als Unternehmensnachfolger heute auch studieren?
Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt ein Muss. Man muss in der Lage sein, ein Team um sich zu haben, was eben die ganzen Fähigkeiten bzw. seine eigenen Schwächen ausgleicht. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall eine gute Basis ist, von der man einfach kreativer und ein bisschen fundierter arbeiten kann.
Okay, kurze Frage noch, bevor Sebastian dann zu anderen Bereichen fragt. Du schreibst gerade deine Masterthesis, zu welchem Thema?
Ich schreibe über Führungsstile und Führungseffektivität im deutschen Bäckerhandwerk.
Okay, kannst du uns schon ein Zwischenfazit geben?
Ich bin tatsächlich gerade erst bei der Datensammlung dabei, aber ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt, weil das Handwerk in dem Sinne ja keine klassische Führungstheorie hat. Das wird ja alles aus der Wirtschaft, also aus dem Bürobereich meistens übernommen oder wirklich aus der starken Industrie. Und diese Art und Weise, wie wir ja auch Postenarbeit haben in den Backstuben, das gibt's oder das ist so gar nicht reflektiert. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was für ein Führungsstil, mit was für einer Arbeitsmotivation eben in den deutschen Handwerksbetrieben existiert. Genau. Und wenn noch jemand mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Dann schicke ich den Fragebogen mit, also welcher Betrieb noch dabei sein will. Ich freue mich.
Auch bitte unten in die Kommentare einfach die E-Mail-Adresse, genau, wenn ihr den Fragebogen von der Sophie haben wollt.
Genau.
Danke.
Spannendes Thema, unbedingt. Wie ist eure Situation? Es ist ja einerseits so, dass die Bäckerei Hinkel zumindest von den äußeren Attributen extrem gut aufgestellt ist. Das unterscheidet dich wahrscheinlich von vielen anderen, die eine Bäckerei übernehmen. Du bist jetzt die von 4 Kindern, die gesagt hat, ich trete in diese Fußstapfen, ich mache das. Wie sieht das Unternehmen aus deiner Sicht aus, das du übernehmen wirst?
Also wir haben ein Unternehmen, was wirklich gut organisiert ist, wo man sehr dezentral quasi auch führt. Das war meinem Vater mal sehr wichtig, dass quasi jeder Posten und auch im Verkauf, wir haben ja 2 Verkaufsstätten, dass die eigentlich autonom laufen mit einer Unternehmensführung, die oben den Impuls gibt. Und das ist so auch weitergelebt bisher. Was ich merke, was fehlt, ist einfach, der Betrieb ist ja jetzt 130 Jahre alt dieses Jahr. Wir sind mittlerweile 100 Mitarbeiter. Das ist einfach, es fehlen ein paar Strukturen. Also unser Betriebsleiter und meine Mutter sitzen im Büro. Das ist also wirklich 2 Leute in der Verwaltung für 100 Mitarbeiter ist wenig. Also da fehlen einfach so ein paar Strukturen, so ein bisschen so eine Basis, wo ich sagen würde, da fehlt noch was, sondern da habe ich richtig Bock, was aufzubauen.
Okay, das fehlt noch was, ist ja auch ein Hinweis auf ein Defizit. Wie reagiert deine Familie darauf, wenn du das benennst?
Mein Vater freut sich darüber, weil er auch gesagt hat, es ist jetzt quasi, ich kann jetzt einfach mal kreativ werden. Er hat das in der Form gar nicht gebraucht. Also das ist ja auch in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren so extrem gewachsen, dass man viel höhere Auflagen hat. Man muss da was abgeben, das Finanzamt und Hygiene und Pipapo. Das war ja früher nicht so. Das ist ja jetzt einfach ein unfassbarer Arbeitsaufwand, der dazukommt. Von daher, mein Vater sieht sowas nie als Kritik, sondern wirklich eher so als Möglichkeit zu wachsen. Was auf jeden Fall die Sache für mich einfach macht.
Oder okay, einfacher. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, im Rahmen der Übernahme ist es gar nicht so sehr dein Ansinn, von außen in deinen Stempel aufzudrücken, deine Handschrift zu hinterlassen, sondern das wird eher intern geschehen, richtig?
Ich fange von innen an, bis ich mich sattelfest fühle und dann, also ich bin ein Mensch, ich muss alle Bereiche einmal gesehen haben und wissen, wie es funktioniert, damit ich da quasi dann meins draus machen kann.
Okay, verstehe. Was sind jetzt aktuell deine Aufgaben im Unternehmen?
Also vor allem das Marketing im ganzen Umfang. Also ich habe Social Media angefangen und bin da gerade dabei, so ein paar Kampagnen auch aufzubauen, um das Branding auch ein bisschen zu erneuern. Also da kommen dann die ersten quasi extern wirksamen Sachen, die ich da mit gestalte. Ich mache viel Personal im Verkauf, also vor allen Dingen Azubi-Projekte, die wir gerade umsetzen, gerade ganz neu angefangen mit einer Azubi-Beauftragten im Verkauf. Das ist super spannend. Die nehmen das auch super an, die Kids, und haben gerade unser Osterfenster zum Beispiel dekoriert. Das war auch ein ganz cooles Projekt. Und ansonsten ist es so ein bisschen einfach, die Stimmung in Corona gerade aufzufangen, die Motivation und den Zuspruch zu geben, weil man merkt einfach, die Leute sind mürbe. Und das ist dann nicht innerhalb des Betriebs auch noch richtig kracht und man gar nicht gern zur Arbeit geht, weil man sich so denkt, wir gehen alle auf die Nerven. Es ist gerade so da so ein bisschen einfach ja, so ein bisschen so eine Stabilität reinzubringen.
Mhm. Im Social-Media-Bereich finde ich ganz spannend, dass du ja parallel an zwei Marken arbeitest. Es gibt den Hinkel-Account, der von dir gepflegt wird. Es gibt aber auch Sophie Hinkel als Brand sozusagen in Social-Media. Wie unterscheidest du das? Was sind da so die Schwerpunkte?
Mhm. Meinen eigenen habe ich tatsächlich, glaube ich, erst vor anderthalb Monaten angefangen, weil unsere Firma lebt einfach auch vom Namen von meinem Vater. Da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Ich glaube, das weiß jeder. Josef Hinkel ist einfach, der hat sich einfach selber vermarktet. Und viele sagen immer so, ja, wie willst du denn da in die Fußstapfen treten? Und ich dachte mir, gut, wenn mein Vater sich selber vermarktet, muss ich damit auch einfach irgendwann mal anfangen. Und habe dann einfach mal gedacht, gut, dann probiere ich es mal aus. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da so quasi meine Inhalte platzieren will, aber das ist viel, auch das, was wir an Produkten haben, einfach gerade um so ein bisschen Traffic zu generieren bei meinem eigenen Account. Und bei unserem quasi Firmenaccount ist es immer für mich ganz wichtig, eine Mischung aus Produkten, aber auch ein bisschen dieses Thema fachspezifisch. Also ich habe ab und zu mal so ein Posting, das ist Backschule, wo man dann einfach erklärt, okay, warum gibt es milde und säuerliche Sauerteige? Weil die Leute einfach Bock haben zu erfahren, warum ein Brot so schmeckt, wie ein Brot schmeckt und was ein qualitativ gutes Brot von einem anderen Brot eben unterscheidet. Und was auch ganz wichtig ist, da arbeite ich auch gerade dran, einfach so ein bisschen den Menschen und die Geschichten hinter den Produkten zu zeigen.
Also wirst du gewissermaßen zur Backfluencerin. Da geht es ja immer bei Social Media auch ein bisschen, ich sag mal, die Darstellung nach außen, auch der eigenen Werte. Und wir haben tatsächlich jemanden gefunden, diese Person möchte mal kurz was zu dir sagen. Und sofern die Technik funktioniert, empfehle ich das jetzt mal einzuspielen.
Hallo liebe Sophie, ich habe heute die Ehre, ein kleines Vorstellungsvideo für dich aufzunehmen und ja, man kann sagen, wir kennen uns eigentlich schon immer, denn unsere Väter sind nicht nur Bäckerkollegen, sondern auch wirklich gute Freunde und ja, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation. Wir haben beide sowohl einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund als auch eine Bäckerausbildung und ja, da herrscht ganz große Verbundenheit, auch geschuldet unserer Väter, die schon ganz früh darauf geachtet haben, dass wir Düsseldorfer Bäckerkinder ein ganz gutes Netzwerk aufbauen und uns alle kennen. Und ja, man kann zu Sophie sagen, dass sie auf jeden Fall eine rheinische Frohnatur ist und gerade auch im Karneval, also abseits von Bäcker-Events, gerade im Karneval haben wir sehr viele schöne gemeinsame Momente schon genossen. Und ja, Sophie sollte man in ihrem Interview auf jeden Fall zuhören. Weil sie eine ganz wunderbare Powerfrau ist und im Bäckerhandwerk bestimmt noch viel von ihr zu hören sein wird. Also viel Spaß.
Caroline Puppe, auch aus Düsseldorf, auch eine weibliche Nachfolgerin. Das ballt sich ja so ein bisschen in Düsseldorf. Das finde ich übrigens noch einen ganz spannenden Aspekt, gerade wenn es um deine ich sag mal, persönlichen Social-Media-Aktivitäten geht. Sowohl Karneval als auch die Backbranche sind sehr männlich dominierte Veranstaltungen, in denen der zotige Altherrenwitz auch ein bisschen noch nicht gepflegt wird. Gleichwohl positionierst du dich als Feministin, auch mit feministischen Inhalten in deinem Account. Erzähl doch was darüber.
Gerne. Also ich finde, das ist ein ganz spannendes, ja natürlich auch super emotionales und komplexes Thema und ich finde es einfach unfassbar wichtig. Also ich weiß noch, ich bin vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal zur Innungsversammlung mitgegangen. Und ich war einfach die einzige Frau und es war für mich wirklich, es ist einfach eine andere Erfahrung. Und dann dachte ich mir, es muss ja, also ne, woran liegt das zum einen? Und braucht man ja auch, ne? Ich glaube, ich wurde selbst von unseren Bäckern schon das öftere Mal gefragt, ob ich nicht nach dem Feierabend noch mit in die Dusche will. Das ist einfach, ne, das wird ja gelebt in den Backstuben und ich weiß auch, dass sie das nicht böse meinen. Ich nehme das dann auch, ne, dann kriegen die halt einen blöden Spruch zurück. Aber es muss ja eigentlich nicht sein. Und das ist manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob einem das dann auch eingeredet wird, so nach dem Motto, ja, bist du dir sicher, Handwerk, dich wird doch keiner ernst nehmen. Ich kriege auch immer so dieses, ja, du bist noch zu nett, wo ich mir denke, ihr kennt einfach die Art und Weise, wie ich vielleicht führe oder wie ich mir ein Unternehmen vorstelle, nicht. Und das finde ich super spannend und super wichtig, gerade in der Backbranche, weil man hat einfach eine Generation, vor allen Dingen auch an Frauen, die richtig Bock auf Handwerk haben, weil es eben nicht mehr so klassisch männerdominiert auch gelebt wird. Also wir haben bei uns in der Backstube mittlerweile, ich glaube, 50-50 weibliche und männliche Auszubildende, was ich super toll finde. Man muss halt so ein bisschen so dieses, das so aufbrechen. Und deswegen finde ich das Thema ganz wichtig. Also ich bin jetzt keine, die irgendwelche Sachen verbrennt und Männer hasst. So, das ist ja dieses klassische Bild, was man von Feministinnen leider manchmal hat, sondern es ist eher so ein auf Augenhöhe begegnen und nicht, dass ich mich anders verhalten muss, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden oder genau diese ganzen Themen. Und das finde ich einfach super wichtig.
Aber wir müssen nicht fürchten, dass die Bäckerei der Brotfreunde irgendwann die Bäckerei Freundinnen wird.
Nein, vielleicht die Brotfreunde und Brotfreundinnen. Mal gucken.
Nee. Okay. Du sprichst selbst das Thema Ehrenamt an. Innungsversammlung, es klang so ein bisschen durch Alt-Männer-Club. Das ist ja durchaus hier und da der Fall. Auch weil natürlich die ehrenwerten Senioren immer mit eingeladen werden und dann irgendwann auch vielleicht sogar die Mehrheit bilden. Hast du Ambitionen, so wie dein Vater, da im Ehrenamt auch das Handwerk zu gestalten?
Das kann man ja auf jeden Fall vorstellen, ja. Also ich finde, es ist super wichtig, weil, das hat ja auch die Caro eben gesagt, in Düsseldorf, die Handwerksbäcker Düsseldorf, wir sind ja wirklich ein Team. Also man macht Aktionen zusammen. Jetzt zuletzt das Altbierbrot, das ja super eingeschlagen ist, wo wir als Altbierretterinnen quasi oder Altbierretter aufgetreten sind. Und ich finde es enorm wichtig, weil ich wirklich der Meinung bin, dass so Synergieeffekte auch geschafft werden können und man eben mehr erreicht.
Bei Aktion Altbierbrot habt ihr euch zusammengetan mit einer Brauerei in Düsseldorf, Genau. Die ihr Bier wegschütten musste, weil es abgelaufen war, nicht vertrunken wurde, mangels Partys im letzten Jahr. Und da habt ihr das Altbier gerettet, indem ihr es verbacken habt. Und das ist auch sehr öffentlichkeitswirksam. Ich denke, diejenigen, die hier als Zuhörer bei Social Media unterwegs sind, haben das gesehen. Sind auch sehr tolle Fotos entstanden. Eine ganz, ganz tolle Aktion aus meiner Sicht. Aber nochmal zurück zu diesen Frage Ehrenamt, Zukunftsthemen des Bäckerhandwerks. Das Bäckerhandwerk, wie jedes Handwerk, organisiert sich ja selbst. Das heißt, was ein Bäckermeister in der Ausbildung lernen muss, womit er geprüft wird, was in der Grundausbildung gelernt wird. Die ganzen Strukturen im Bäckerhandwerk werden ja durchs Handwerk selbst gestaltet. Nachdem du das ja schon eine Weile aus sicherer zweiter Reihe angeschaut hast, nämlich hinter deinem Vater, der ja da sehr auch gestaltet hat, gibt es da schon Ideen von dir, wo du sagst, da müsste unser Handwerk mal ran, da müsste sich verändern, was verändern neben diesen Altherrenwitzen, die vielleicht nicht sein müssten? Gibt es da Dinge, die du vielleicht auch sogar konkret angehen möchtest?
Also ich glaube, gerade in der Ausbildung zum Gesellen oder zur Bäckerei-Fachverkäuferin oder Fachverkäufer sind es zum Teil Themen, die einfach überholt sind. Also ich glaube, Handlettering ist in manchen Bereichen einfach nicht mehr notwendig, weil in der Art und Weise gibt es das nicht. Also ich würde mal sagen, bei uns zum Beispiel, es werden keine Schilder mehr mit der Hand geschrieben. Es ist natürlich super spannend, wenn man sagt, okay, ich kann ein Schaufenster bemalen. Aber da müssten also andere Schwerpunkte gesetzt werden, auch in der Ausbildung an sich. Das kommt ja auch auf den Betrieb an, die Frage, inwiefern man Foodtrends mitmacht. Ich glaube, im Meisterkurs ist das ja ein Thema, was ja extrem auch behandelt wird, weil man ja auch ein bisschen nach seinen eigenen Interessen arbeiten kann. Aber in der Ausbildung zum Gesellen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Schwerpunkt ist, den ich eigentlich ganz spannend finde, dass man da einfach ein bisschen mehr mit der Zeit geht. Auch das Thema Digitalisierung. Muss ein Berichtsheft mit der Hand geschrieben werden? Kann man das anders machen? Ich weiß, dass da auch die anderen, also Innungen immer unterschiedlich aufgestellt sind und die Handwerkskammern. Bei uns ist es zum Teil, also nicht zum Teil, sondern zurzeit noch so, dass man schreiben muss. Ist natürlich die Frage, ob das notwendig ist oder ob eine Ausbildung zur Verkäuferin 3 Jahre lang sein muss oder eventuell auch nur 2 Jahre und man das in Modularbeit macht. Ich weiß es nicht, da gibt es ja ganz viele Ideen.
Und auch schon Ansätze in Arbeitskreisen, wo man genau diese Ideen auch näher beleuchtet und versucht zu gestalten. Aber das ist noch intern. Gut. Zum Thema Berichtsheft. Danke, spannende Steilvorlage. Ich weise gerne nochmal darauf hin, auch weil es noch nicht überall bekannt ist, dass es ja das digitale Berichtsheft als App schon gibt. Ja, kostenfrei für alle Innungsbäcker. Da kann man mal unter bäckerhandwerk.de sich orientieren. Und das auch nutzen. Das Ding ist in der Tat kostenfrei nutzbar und eine Option zum schriftlichen Ding, wenn man das möchte. Also von daher. Gut.
Sebastian. Wenn wir im Werbeblock sind, dann auch nochmal die Werbung dafür. Wenn ihr Fragen habt an Sophie, stellt sie in den Kommentaren. Wir werden sie am Ende unseres Interviews hier reinholen, sodass ihr auch entsprechend eure Neugier befriedigen könnt. Digitalisierung ist natürlich ein riesiges Feld. Wo siehst du da in eurem Haus die Zukunftsthemen, was Digitalisierung betrifft?
Also ich muss sagen, unser Betriebsleiter, der Nikolas Biere, der ist extrem frisch in dem Thema und ich würde mal sagen, der hat schon echt einiges bei uns geleistet, was das Thema angeht. Was bei uns gerade ganz spannend ist, ist eben das Thema mit Prognos zu arbeiten, also die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, wirklich gute Backzettel zu schreiben, um möglichst wenig Retouren zu haben, um das einfach auch natürlich dann jeden Umsatz auch mitzunehmen. Weil es gibt nichts Ärgerliches als ein Produkt, was um 11 Uhr morgens ausverkauft ist. Das ist einfach, also einfach ärgerlich. Aber das ist halt ein Thema, was enorm viel Liebe und Input braucht, bis das irgendwann mal läuft.
Okay. Das zweite große Thema, sagt es ja schon, ist Personal. Wo siehst du da die Handlungsfelder, auch wenn du in die Branche guckst?
Also ich glaube, wir brauchen alle nicht drüber sprechen, das Thema Azubis, das Thema Fachpersonal ist einfach unfassbar schwierig. Vor allen Dingen auch Leute zu finden, die das nicht nur aus der Not heraus machen, sondern wirklich Bock auf den Beruf haben. Das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, es ist einfach ein schwieriges Thema, das anzugehen, weil die Leute mittlerweile keine Lust mehr haben, nachts zu arbeiten. Die Leute haben auch nicht Lust, den ganzen Tag nur im Verkauf zu stehen, sondern es ist natürlich ein bisschen entspannter, im Büro zu sitzen. Das heißt, so ein bisschen dieses Thema Begeisterung für den Beruf, Begeisterung für das Handwerk und für die Art und Weise, wie man arbeitet, zu schaffen, auch aufzuzeigen, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt in dem Bereich. Also ein Bäcker muss ja nicht dann immer nur die Nachtschicht haben, sondern man kann auch das ganze Thema Innovation, Rezepte entwickeln. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wo man sich ja auch einfach hinentwickeln kann, was super spannend ist, was viele Leute, glaube ich, einfach nicht wissen, weil sie sich mit dem Thema gar nicht erst beschäftigen. Mhm. Ja, und ich glaube auch deswegen meine Master, also das Thema meiner These, dass das auch ganz viel mit Führung zu tun hat. Weil die Leute, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, in einer ganz anderen Generation groß geworden sind, als die Leute, die Ausbilder sind. Und es ist immer dieses klassische, ich musste das in meiner Ausbildung machen, also musst du das jetzt auch machen. Und ich denke, also da kommt man auch nicht weiter. Man muss auch mal ein bisschen auf die Leute eingehen, weil immer nur zu sagen, ja, die Jugend, da ist nichts los, die sind Weicheier, es ist einfach ein anderes Miteinander umgehen und es ist einfach empathischer und man muss einfach situativ auf die Leute einzeln eingehen. Und das ist das, wo ich einfach einen großen Bedarf sehe.
Gehen wir doch mal auf die Digitalisierung noch mal tiefer ein und neben Prognosesoftware und so weiter in Richtung Konsument, Kunde. Es ist in New York beispielsweise zu beobachten, da gibt es einzelne Bäckereien schon. Da gibt es immer noch die eine Verkäuferin, die tatsächlich einen Wunsch entgegennimmt, aber davor stehen drei Terminals, so wie man das hierzulande auch bei McDonald's sieht, diese Bestellterminals, weil die junge Generation, also deine Generation und jünger, im Durchschnitt, das ist jetzt keine Vorhaltung oder so, lieber mit dem Handy, auf dem Handy tippt, als mit Leuten zu sprechen. Und man weiß auch, dass die Generation ungern noch telefoniert, lieber eine Nachricht schickt, ja, eine getippte Nachricht. Müssen wir uns als Bäckerhandwerk da öffnen? Braucht's in Zukunft Bestellterminals in handwerklichen Bäckereien? Siehst du da Chancen möglicherweise, Risiken? Wie schätzt du die Dinge ein?
Also die Antwort würde ich in zwei Punkten geben. Also zum einen bin ich der Meinung, was wichtig ist in der Branche, ist das Thema Profilschärfe. Wenn ich eine Bäckerei bin, die wirklich dafür steht, es gibt Kundenberatung, man ist vielleicht auch Brotberater oder man fährt diese Marke in der Art und Weise, dann glaube ich, ist das nicht notwendig. Kommt eben darauf an, wie man sich vermarkten will und wie man sich positionieren will, weil dann kommen die Leute auch einkaufen. Wenn die der Marke glauben, weil es authentisch ist, dann kommen die Leute auch. Egal, ob man jetzt auf seinem Handy bestellen kann oder nicht. Also ich würde mal behaupten, ich gehe gerne zu jemandem, wenn ich eine Frage habe und mir ein Produkt erklären lassen möchte. Und ich glaube auch, dass das in der Generation mehr geschätzt wird, diese Fachberatung. Auf der anderen Seite, beziehungsweise der andere Teil meiner Antwort ist, dass wir das jetzt in Corona-Zeiten umgesetzt haben, dass wir tatsächlich einen Online-Shop haben, wo die Leute spätestens beziehungsweise frühestens am Tag vorher bestellen können, die Online-Bestellung gepackt wird. Dann gibt es einen QR-Code auf dem Handy, der wird vorne am Bildschirm gescannt bei uns im großen Geschäft am Karlsplatz. Dann kriegen wir hinten eine Nummer, die aufgeht und mein Vater hatte natürlich glorreiche Idee, dann jedes Mal einen Spruch von ihm, der daraus tönt. Das ist echt die Begeisterung der gesamten Belegschaft, wenn er dann mal wieder da oben der Jingle rauskommt. Und dann bekommt die Person das eben nach draußen gebracht, weil wir einfach gemerkt haben, es dürfen nicht so viele Leute bei uns in die Geschäfte, wir schaffen den Umsatz nicht. Bei uns, wir haben den Luxus, uns fehlt es nicht an Kunden. Die stehen bei uns bis nach Köln. Aber der Umsatz bleibt trotzdem liegen, weil wir einfach nicht so viele Leute abverkaufen können. Und deswegen haben wir das gemacht. Und auch das wird enorm angenommen. Also gerade zu Weihnachten, ich weiß noch, an Ostern haben wir allein Online-Bestellungen um die 100, 120 Stück gehabt, wo man dann einfach die Leute oder das ist einfach ausgelagert. Also ich halte das für ziemlich smart in solchen Situationen, aber ich glaube nicht, dass man es braucht.
Entschuldigung. Ich fand das Thema ganz spannend, Fachberatung, weil natürlich das durchaus eine Eigenschaft einer Bäckerei sein kann, über die sie verkauft. Mein Struggle in Bäckereien ist immer dann, wenn ich etwas über ein Brot wissen möchte und ich merke, die Verkäuferin weiß gar nichts darüber. Als Kunde bin ich in dem Moment immer sauer, weil ich denke, Mann, ich will es doch aber wissen. Als jemand, der die Branche kennt, tut mir die Verkäuferin leid, weil ich weiß, sie kann gar nichts dafür. Da steckt das Problem ganz woanders. Ist das ein Ansatz auch, wo Digitalisierung helfen kann, bei Personalschulungen?
Auf jeden Fall. Also ich empfehle unseren immer die App Bäckerwissen, einfach mal, um sich selber zu testen und zu schauen, wie es geht. Genau. ich habe tatsächlich selber mal überlegt, ob ich nicht so dieses ganze Thema Gamification, einfach ein Quiz selber irgendwie designe, damit einfach auch unsere Aushilfen, die vielleicht nur ein-, zweimal die Woche da sind, unsere Produkte auch kennen. Auf der anderen Seite bin ich ja auch realistisch. Ich weiß, dass jemand, der nur einmal die Woche da ist, sich jetzt nicht unbedingt die Zeit nimmt, das Sortiment in- und auswendig zu können, weil erstens die Ausbildung auch fehlt und zweitens ist das meistens ein Schüler, der sich denkt, gut, ich verdiene hier meine 450 Euro und dann ist auch gut. Also das ist ja auch dann vollkommen fein, aber ich sehe da auf jeden Fall Chancen. Es ist super zeitintensiv, aber ich glaube, wenn man es ernst nimmt, dann muss man es machen.
Spannend. Meine Frage geht noch in eine andere Richtung. Du hast dich ja nicht nur bei Social Media geöffnet, sondern dich auch ins Fernsehen getraut. Ja, du bist eine Fernsehbäckerin und es gibt immer mehr Bäcker im Fernsehen und ich sehe hier mit großer Freude, weil ich hier seit 15 Jahren rumlaufe und behaupte, wie kann es denn sein, dass es 10 Fernsehbäcker gibt, die jeder kennt, Fernsehköche gibt, die jeder kennt, aber keinen einzigen Fernsehbäcker. So, da hat sich ein bisschen was getan. Was sind da deine Erfahrungen? Wie kommt man als Bäcker ins Fernsehen für die jetzt zuhören? Wie macht man das?
Also tatsächlich haben wir relativ regelmäßig Anfragen vom Fernseher, die einfach bei uns drehen wollen oder irgendwas machen wollen, weil wir natürlich auch in Düsseldorf mit dem WDR und dem ZDF lokal einfach auch vernetzt sind. Und mein Vater hat tatsächlich beim ZDF im Frühstücksfernsehen häufiger mal gebacken und hat mich dann irgendwann einfach mal mitgenommen, weil er auch dann das gerne abgibt. Also ich weiß, dass er selber das super gerne macht, aber er auch da gar kein Problem hat, das quasi an mich abzugeben. Und dann habe ich einfach immer mal wieder das Glück, dass eine Anfrage reinkommt, weil ich glaube auch, ich bringe immer Teilchen mit. Die Leute, die wollen, dass ich wiederkomme, sind aber alle mal gut verpflegt.
Ja. Heißt letztlich aber ja, erstmal eine eigene Marke aufbauen und dann kommen die Medien auch irgendwie hinterher, ne?
Ja, genau. Das ist immer super spannend. Also, wenn man offen dafür ist und einfach mal alles mitnimmt. Also, das ist so gerade das. Ich nehme alles mit, einfach um Erfahrung zu sammeln. Weil ich bin halt noch, ne, ich bin ja noch am Anfang. Ich habe ja noch so viel vor mir und dann irgendwann schleicht sich da vielleicht eine Professionalität ein. Das merke ich jetzt schon. Also, im Fernsehen, abgesehen davon, dass ich immer zu schnell spreche, kann man einfach drauf loslabern.
Wenn man die rheinische, fröhliche Offenheit mitbringt, wahrscheinlich weniger was für Introvertierte. Das ist
ja,
einfach so.
Das stimmt, gut. Ja.
Eine Frage noch, die wir letztes Jahr hier beim Brotforum thematisiert hatten. Da warst du auf der Bühne, es gab eine rein weiblich besetzte Talkrunde und da kam aus dem Publikum eine Frage, ja, was mache ich denn, wenn mein Nachwuchs kein Interesse zeigt an der Bäckerei? Und ich fand deine Antwort sehr, sehr spannend und stelle jetzt mal die gleiche Frage. Was macht man denn, wenn der Nachwuchs an der eigenen Bäckerei kein Interesse zeigt?
Also auf keinen Fall jemanden zu irgendwas zwingen. Also ich glaube wirklich, dass wenn man das mit, mit Liebe macht und auch nach Hause kommt und zufrieden mit seinem Job und seinem Leben ist. Ich weiß noch, da habe ich mich mit Thomas Puppe auch mal lange drüber unterhalten. Er meinte, ich habe ja anscheinend nicht viel falsch gemacht, wenn meine Tochter Lust hat, in den Betrieb zu kommen. Das heißt, es ist einfach was Schönes, was Geselliges, dass man den Spaß an der Freude am Beruf und am Handwerk mit nach Hause nimmt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und der Rest kommt dann irgendwann. Also, dass ich mich dazu entschieden habe, den Betrieb zu übernehmen, ist bei mir nach dem Abi gekommen. Ich muss auch sagen, dass es während meiner Ausbildung zwischendurch an einem Punkt war, wo ich mir dachte, so, boah, im Leben mache ich das nicht, weil es einfach, es ist wirklich einfach ein Commitment, dass man eingeht. Und Druck ist für mich das Schlimmste, was man machen kann. Einfach die Person laufen lassen, einfach die Spaß an der Freude mitgeben und dann einfach hoffen, dass die Person Bock drauf hat.
Das Commitment bei dir war ja ziemlich groß. Du hast dich nicht mehr von der Mehlallergie abhalten lassen, oder?
Richtig, ja. Das ist eine Herausforderung.
Aber auch ein Schicksal, dass du mit deinem Vater teilst mal wieder.
Genau, ja. Aber er hat es leider, also nicht leider, er hat es erst nach dem Meister tatsächlich entwickelt.
Du kannst aber trotzdem in der Backstube arbeiten. Wie ist das für dich?
Ja, also wenn ich jetzt nicht stundenlang irgendwelche Sauerteige an den Händen habe, ist es in Ordnung. Das ist leider sonst sehr schnell mit Ausschlag verbunden.
Da habe ich mich gestaunt, im Fernsehstudio bist du denn ja dabei, Mehl und Teig zu hantieren, aber das funktioniert, ja?
Ja, also so, dass in der Form ist das gar kein Problem. Also bei uns das rheinische Schwarzbrot, das merke ich sofort, also das ist so säurehaltig, das geht direkt dran. Aber ich habe zum Glück kein Problem mit den Bronchien, also ist bei mir wirklich eigentlich nur Haut.
Okay. Ja. Gut, vielen Dank. Wir kommen jetzt so langsam in die Schlussrunde. Das macht Sebastian. Ich darf nochmals einladen, Fragen zu stellen. Wir haben 80 Live-Zuschauer und viele werden das ja noch im Nachgang hier sehen. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt nochmal die letzten Fragen zu stellen. Ein paar davon werden dann noch eingeblendet. Und meine letzte Frage an dich, liebe Sophie. Du bist ja rheinisch, fröhlich, offen und so weiter, auch Fernsehen. Wie sieht denn das Bäckerhandwerk aus deiner Sicht, was gerade so die Wirkung auf Publikum angeht, aber auch interne Themen und auch die Organisation? Wie sieht denn das Bäckerhandwerk so in 5 bis 10 Jahren aus, deiner Ansicht nach? Was wird dann anders sein?
Ich glaube, dass wir viel mehr kleine Betriebe wieder sehen werden, die einfach eine ganz bestimmte Nische bedienen. Und das ganze Thema, das Gefühl habe ich zumindest bei uns, Weizenprodukte sind gar nicht, also Weizenmisch ist gar nicht mehr so gefragt, sondern wirklich dieses ganze Thema Urkörner, die Leute wollen einfach wieder ganzheitlich gesunde Ernährung haben. Die Kunden haben einfach auch Lust, wo einkaufen zu gehen, wo sie den Menschen kennen, wo sie einfach auch die Geschichte glauben. Deswegen glaube ich wirklich, dass die Betriebe Erfolg haben werden, die genau diese Schiene spielen und also mehr diese Leidenschaft wieder, weil die Leute haben einfach Lust darauf, wirklich wieder Brot einzukaufen und müssen nicht zum Rewe für 1 Euro das Brot kaufen, sondern haben auch Lust, Geld auszugeben. Also würde ich besonders sagen, in Corona-Zeiten, die Leute merken wieder, der Genuss ist super wichtig und das wird sich widerspiegeln.
Danke. Ja, also insofern hat Corona nicht nur schlechte Seiten, würde ich sagen. Haben wir denn Fragen? Das gebe ich jetzt mal an Edda Klepp im Hintergrund. Gibt es Fragen über Facebook, die wir beantworten können, die Sophie beantworten kann? Mich würde interessieren, wie du die aktuelle Entwicklung beim Discounter Aldi Süd im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Handwerksbäckern siehst und würde das für euch in Frage kommen. Achim Wittkämpfer.
Also, lieber Achim, für uns kommt das auf jeden Fall nicht in Frage. Wir haben erstens die Kapazitäten gar nicht und es passt auch einfach nicht zu uns. Wir sind ganz bewusst seit 130 Jahren mit 2 Filialen in der Düsseldorfer Altstadt. Das habe ich auch nicht vor zu ändern. Ich finde es eigentlich super spannend, weil es genau das, was ich gerade beschrieben habe, ja auch eigentlich bestätigt. Die Leute wollen lokal einkaufen, die wollen das Gesicht hinter dem Produkt kennen. Es gibt natürlich genügend Geschichten, dass sich jemand darauf einstellt, dass jemand Infrastruktur aufbaut, Leute einstellt, alles pipapo, um eben da dem nachzukommen und dann eventuell aber nach 3 Jahren die sagen, ja, war jetzt schön, aber danke dafür. Also ich halte das für ein bisschen problematisch, weil ich nicht weiß, wie langwierig so eine Partnerschaft sein kann. Ich glaube, dass gerade im Moment mit Corona es für viele Kollegen die einzige Überlebenschance ist und deswegen das auch mitnehmen. Aber es zeigt im Grunde ja eine positive Entwicklung, dass die Leute, wie gesagt, das Bäckerhandwerk kaufen wollen.
Mhm. Björn Hesse fragt, die Frage wäre, ob sich zu einem späteren Zeitpunkt auch andere Produktsegmente bei Henkel wiederfinden würden, könnten, um sich auch vom Vater abheben zu können.
Ja, also auch eine spannende Frage. Wir sind ja ganz bewusst die Bäckerei der Brotfreunde und das wird im Herzstück auch so bleiben. Aber wer mir auf Instagram folgt, sieht, dass ich unfassbar viel Spaß daran habe, zum Beispiel Torten zu machen und das so ein bisschen so mein Ding ist. Ich habe keine konkreten Vorstellungen. Ich glaube, dass der Betrieb, so wie er ist, enorm zeitintensiv ist, quasi in der Betreuung. Ich weiß nicht, ob eventuell einer meiner Geschwister mal sagt, hey, ich habe auch Bock, dass man mal sagt, okay, ich kann mal rechts und links gucken. Was ich weiß, ist, dass Düsseldorf das Herz bleiben wird, weil wir sind einfach Düsseldorfer, born and raised, da geht nichts, nichts drüber hinweg, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, da in eine andere Richtung zu gehen und auch in unserem jetzigen Sortiment andere Schwerpunkte zu setzen, weil ich einfach immer der Meinung bin, dieses ganze Thema, sich gesund und bewusst zu ernähren, was mir persönlich sehr wichtig ist, ich bin ja nicht die Einzige, das ist ja auch ein bisschen symbolisch für die Generation. Also da möchte ich auf jeden Fall Schwerpunkte setzen, dass man mal sagt, okay, wir haben was mit alternativen Süßungsmitteln, wir haben dann doch mal ein größeres Sortiment in Richtung Urkorn oder Vollkorn und nicht nur rheinisches Schwarzbrot. Also da kann man auf jeden Fall was erwarten, ja.
Da kam noch eine Nachfrage von Philipp Ahlers und auch das interessiert mich. Schwerpunkte setzt ist das eine, die Gesamtbreite des Sortiments ist ja auch ein Thema, das gerade jetzt in Corona-Zeiten immer wieder aufgeploppt ist. Wie siehst du das? Würdest du da eher sagen, das könnte nochmal breiter werden oder würdest du eher verschlanken oder immer in der Range bleiben, die ihr im Augenblick habt?
Also breiter werden auf keinen Fall. Wir haben mittlerweile 60 Brote, Sorten, die wir quasi fast täglich oder beziehungsweise im ganzen Jahr lang machen. Ich finde es spannend, mit Monatsbroten zu arbeiten, wobei immer am besten die Leute sind, die im Winter kommen. Ich hätte gerne das Spargelbrot. Gibt's nicht, wir produzieren regional. also breiter werden auf keinen Fall. Schlanker werden, wir sind am Überlegen, ob wir das tun können. Es ist super schwierig, weil jedes Produkt auf eine gewisse Art und Weise so seine Daseinsberechtigung hat. Wir haben gerade für Corona zwei Produkte rausgenommen, weil die sich einfach zurzeit ohne Gastronomie für uns nicht lohnen. Und auf einmal fragt jeder danach. Es ist wirklich absurd. Also schwierig. Breiter werden auf keinen Fall, aber verschlanken ist schwierig, ja.
Spannend. Silke fragt, Entschuldigung. Genau. Ja, alles gut, Sebastian. Silke fragt, welches ist denn dein Lieblingsbrot aus den 60, die ihr anbietet?
Ich glaube, 60 werden. Das ist ein relativ neues Brot von uns, das Dinkelsprösschen. Das ist ein 100% Dinkelvollkorn mit Dinkelsprossen und Ackerbohne und Sonnenblumenkernen und es ist einfach, geil, ja.
Dinkelsprösschen,
ja.
Kalle Hu fragt, das ist der Experte von Miwe, hat sich eure Einstellung zu Fertigprodukten geändert?
Also vielleicht muss ich erstmal sagen, was unsere Einstellung ist, bevor ich sagen kann, ob sie sich geändert hat. Also wir wollen keine Fertigprodukte oder Convenience-Produkte nutzen. Das Schöne am Bäckerhandwerk ist ja, man kann aus Mehl und Wasser und Salz einfach ein tolles Produkt machen und dabei wollen wir auch bleiben, weil das hat... Ich finde, das hat ein bisschen was für mich mit der Ehre des Handwerks zu tun, auch mit der Bekömmlichkeit, mit der Verdaulichkeit und auch eben mit dem ganzen Thema bewusste Ernährung.
Mhm. Ja. So, eine Frage gibt es noch, das ist die letzte von Marcel. Wie siehst du Kooperationen mit anderen Bäckern bezüglich Auszubildenden, sprich Lehrlingsaustausch?
Finde ich super spannend. Also ich muss sagen, ich habe immer am meisten gelernt, wenn ich mal woanders war. Weil man einfach dann mal hinterfragt, warum machen wir das so, wie machen die das, ist das vielleicht sinnvoll, das bei uns anzubringen. Ich möchte jetzt auch anfangen, dass bei uns die Bäcker in den Verkauf kommen, die Verkäuferinnen in die Backstube gehen, einfach um ein breiteres Verständnis dazu haben, was passiert im ganzen Betrieb, weil man ist ein Betrieb. Ich hasse diese Aussage nach dem Motto, ja, da aber die im Verkauf, pipapo, das ist so, nein, es ist ein Betrieb. Also man muss sich jetzt ja auch nicht anstellen, das ist so ein Thema, was ich super wichtig finde und ich halte das für sehr, sehr sinnvoll. Wir schicken immer unsere Azubis, wir hatten letztens in Spanien eine Kooperation und dann in Frankreich und die Leute kamen einfach super motiviert zurück. Es macht einfach Lust auf Handwerk.
Sehr schön. Dann lass mich noch drei letzte Fragen stellen. Ein belegtes Brot, ist das eine vollwertige Mahlzeit?
Ja. Für mich schon.
Hast du einen bevorzugten Belag?
Also wenn ich mal wirklich, dann ist es so Avocado und Lachs. Das ist so meins.
Wenn du ein Gebäck wärst, welches?
Eine Zimtschnecke. Ich liebe Zimtschnecken. Warum? Einfach, es ist so ein richtiges Wohlfühlgericht für mich. Wenn es warm aus dem Ofen kommt, kann ich nicht dran vorbeigehen.
Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass du bei der nächsten Innungssitzung nicht Zimtschnecke genannt wirst.
Das wär's noch.
Genau. Eine Frage hatte der Bernd schon ein bisschen vorab genommen. Die Bäckereiwelt in 5 Jahren, wie sieht die aus?
Die sieht aus mit mehr Fachpersonal, hoffentlich. Also mit mehr ausgebildetem Fachpersonal, mit mehr Leidenschaft und Liebe und Geschichten hinter den Produkten. Und einfach moderner.
Klasse. Ganz herzlichen Dank, Sophie.
Gerne. Danke.
Ja, liebe Sophie, das war ganz toll, erfrischend. Das haben wir auch so erwartet. Da waren viele Aspekte dabei. Wir wollten mal reinhören, wie die junge und auch die weibliche Zukunft des Bäckerhandwerks tickt. Ich denke, das haben wir alle gelernt und das haben wir auch ein bisschen ein Stück weit erwartet. Ein Stück weit waren auch neue Aspekte dabei, auch für mich dabei. Vielen Dank dafür. Ich darf im Namen des Magazins Brot Pro und des Deutschen Brotinstituts vielen Dank sagen. Auch euch da draußen, über 80 Live-Zuschauer, viele werden es jetzt noch im Nachgang sehen. Das bleibt ja im Netz und geht auch zu YouTube und so weiter. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Wenn ihr diesen Spaß hattet und den nächsten Brot-Talk auch verfolgen wollt, dann darf ich euch jetzt bekannt geben, wer der nächste Gast sein wird. Es ist Peter Kapp. Peter Kapp ist ein Brotrevoluzzer der ersten Stunde. Er hat vieles verändert, auch viel erlebt. Er spricht auch selbst von seinen Misserfolgen und von seinen Erfolgen und was sich da geändert hat. Wir haben Peter Kapp hier am Mittwoch, 5. Mai, immer erster Mittwoch im Monat, 15 Uhr gibt es den Brot-Talk, am 5. Mai mit Peter Kapp. Und ich hoffe, ihr seid auch da dabei. Lieber Sebastian, du hast das letzte Wort.
Ach, ist das schön. Endlich mal. Muss ich heute Abend gleich zu Hause erzählen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank allen, die zugeschaut haben. Vielen Dank für das Interesse, für die Fragen. Auch dir, Sophie, vielen Dank nochmal dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und
danke für die
dir,
Einladung.
Bernd und dem Brotinstitut, vielen Dank für diese tolle Kooperation.
Und der Adam im Hintergrund, vielen Dank für die tolle Technikbetreuung.
Unbedingt. Genau. Unbedingt. Vielen Dank.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.